Ach, hallo. Wie geht's?
Oh, die schon wieder.
Hi, danke, gut.
Hoffentlich nimmt die nicht auch den 68er. Und was macht dein Mann so?
Oh, endlich ein Gesprächsthema gefunden.
Du, dem geht's großartig.
Klar, ich tue ja auch alles für ihn. Ja.
Der hat doch einen neuen Job.
Ja, halbtags. Und die andere Hälfte nervt er mich.
Ja, meiner auch. Er ist jetzt aufgestiegen.
Ja, zum Glück mit mehr Geld für mich und weniger Zeit mit ihm.
Wie schön für euch.
Das erzählst du mir jetzt auch nur, um mir eins reinzuwürgen.
Ja.
Sag mal, hast du abgenommen? Schleim?
Nein, aber findest du?
Ja. Eigentlich habe ich 4 Kilo zugenommen und die meisten bemerken es auch.
Ach, schön, dich mal wieder zu sehen.
Na, Unkraut vergeht wohl gar nicht.
Du, es ist auch wirklich ganz, ganz lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
Klar, dass du es toll findest, mich in diesem Zustand zu sehen.
Ach, da kommt mein Bus, jetzt muss ich aber los. Aber wir können ja mal wieder telefonieren.
Schnell weg von hier.
Tü, ich ruf dich an.
Ja, wenn ich nur deine Nummer nicht gelöscht hätte.
Tü.
Masken sind gut. Oder wollt ihr wirklich immer wissen, was die anderen über euch gerade denken? Ich weiß, ihr wollt es wissen. Die Deutschen wollen es wissen. Wir sind ein grundehrliches Volk. Wir laufen lieber, also auf keinen Fall amerikanisch oberflächlich durch die Welt, das geht gar nicht, sondern sehr viel lieber mit einem mürrischen Grummelgesicht. So wie, ich kann das nicht vormachen. Geht leider nicht. Guckt einfach mal euren Nachbarn an, dann wisst ihr, was ein typisches deutsches Grummelgesicht ist. Lieber ein Dauermotzer sein, als ein Dauergrinser sein. Hauptsache ehrlich. Authentizität nennt man das heute und man schreibt es ganz groß. Mir wurde das bewusst, ganz besonders bewusst, als ich vor Jahren aus Amerika zurückkam. Ich habe nach meinem Abi 2 Monate Zeit gehabt und bin durch Amerika getrennt. Ging damals noch. Und ich war beeindruckt von diesem Land. Menschen, die mir ihre Häuser geöffnet haben, Menschen, die mich hunderte von Kilometern mitgenommen haben, dann mich sogar mit in ein Hotel genommen haben. Ich konnte bei denen mit im Zimmer übernachten. Menschen, die alles für mich gemacht haben. Menschen, die eigentlich fast immer gelächelt haben. Egal, ob im Supermarkt oder im Superstau. Und dann kam ich nach Deutschland zurück. Ich flog mit Air Luxemburg damals nach Luxemburg. Ich merkte schon im Flugzeug, irgendwas ist anders. Und dann kam ich in Luxemburg an, stieg in einen Bus voller ehrlicher, authentischer, überhaupt nicht oberflächlicher Deutscher. Ich wäre am liebsten sofort umgedreht und wollte wieder zurück nach Amerika gehen. Und dann waren wir in Frankfurt, kamen am Hauptbahnhof an. Da wollte sich gerade jemand vom Dach runterstürzen. Und ich dachte, willkommen zurück in Deutschland, dem authentischsten, den ehrlichsten und den überhaupt nicht oberflächlichsten Land der Welt. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Leute, Masken zu tragen ist gut. Wenn ein Amerikaner, ein Ghana oder ein Kenianer oder ein Indonesier auf euch zukommt und einfach mal sagt, hey, how are you, buddy? Dann wollen sie keine Blutsbruderschaft. Die wollen einfach nur nett sein. Und solche Nettigkeiten sind wie Öl im Getriebe, machen das Leben einfach schöner. Chit-Chat, also einfach mal ein bisschen quatschen, ist ganz, ganz wichtig. Und wir, glaube ich, können uns als Deutsche ganz, ganz viel davon abschneiden. Die Bibel sagt sogar, der Mund kann lachen, auch wenn das Herz traurig ist. Der Mund kann lachen, auch wenn das Herz traurig ist. Ich verrate euch ein Geheimnis. Es gibt eine Verbindung zwischen Mund und Herz. Und wenn dein Mund lächelt, dann steckt es manchmal das Herz an. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir so gerne Karneval oder Fasching feiern. Weil wir aus uns raus wollten. Weil wir dieses nicht mehr aushalten, dass wir immer so bedrückt sein müssen. Aber Masken können auch lebensfeindlich sein. Und das sehen wir im nächsten Stück.
Hallo!
Hallo! Na, Kollege, wie war dein Wochenende?
Mann, sieht der fertig aus.
Super, ganz toll!
Ich bin heilfroh, dass ich heute wieder im Büro sein kann. Stell dir vor, wir waren auf einem super Konzert.
Naja, wir? Ich und tausend andere. Paul war ja mal wieder betrunken.
Und? Habt ihr auch was am Wochenende unternommen?
Och, also bei uns war unheimlich viel los.
Allerdings, das kann man wohl sagen. Mein Sohn konnte ich bei der Polizei abholen. Die Katze wurde vom 68er überfahren. Und meine Frau hat ihre Koffer gepackt. Wie geht's denn eigentlich deiner Frau so?
Ich merke doch, dass da was nicht stimmt.
Danke, gut.
Ob ich die Wahrheit sagen sollte? Nee, besser nicht.
Na, und wie geht's deinem Mann?
Gut, richtig gut.
Ob ich die Wahrheit sagen sollte? Ach nee, besser nicht.
Was eine vertane Chance. Was eine vertane Chance. Natürlich muss man nicht am Montagmorgen gleich Seelenstriptease machen und alles erzählen, wie es einem geht. Aber warum nicht die Chance nutzen und das Fenster einfach mal ein bisschen zu öffnen und ein bisschen ehrlicher zueinander zu sein, sich vielleicht zu verabreden fürs Mittagessen und mal zu sagen, wie es einem wirklich geht. Vielen Dank an das Andi-Dame-Team. Woran liegt es, dass wir, wenn es drauf ankommt, wenn es wirklich wichtig ist, uns scheuen, unsere Masken abzuziehen? Ich telefonierte am Freitag mit einem Angestellten von einem großen Unternehmen, einem Freund von mir, und stellte ihm genau diese Frage. Woran liegt es, dass wir gerne Masken tragen, gerade auch im Geschäft? Und seine Antwort war, weil man im Business stark und positiv sein muss. Wenn du jemand beeinflussen möchtest, musst du Stärke zeigen. Und eine positive Grundhaltung hilft dir, die Macht zu erhalten. Und daher vermeidet man alles, was einen verletzlich machen kann. Es ist dieser soziale Druck, es ist die Menschenfurcht, es ist die Angst davor, nackt dazustehen, die uns daran hindert, unsere Masken einfach abzunehmen. Und das nicht erst seit gestern. Schon in den ersten Seiten der Bibel steht, dass Adam zu Gott sagt, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Die Angst, nackt dazustehen, die steckt uns sozusagen schon in den Genen. Sie ist sehr viel stärker, als wir zugeben wollen. Uns ist wichtig, was die Leute über uns denken. Und deswegen ist diese Angst der Ursprung aller Masken. Und die erste Maske überhaupt war das Feigenblatt, was Adam und Eva benutzten. Wir fürchten uns davor, nackt und bloß vor dem anderen zu stehen. Und so schaffen wir uns selbst den Stress. Das ist wie mit diesem Gummi. Wenn das Sein und das Schein sich zu sehr voneinander trennen, dann wird es stressig, wird es schwierig. Wir sind so beschaffen, dass wir nicht immer ehrlich und authentisch sein müssen. Wir haben es eben im ersten Stück gesehen. Es ist gut, manchmal eine Maske zu tragen. Es hilft uns, im Alltag zu überleben, das macht das Zusammenleben auch schöner. Aber wenn wir im Beruf immer wieder davon herausgefordert werden, anders zu sein, anders zu scheinen, als wir wirklich sind, dann kommt es zu diesem Stress. Und dann kommt das irgendwann mal zum Burnout, in dem eines dieser Gummis reißen. Geht das auch anders? Müssen wir immer bis zum Extrem gehen? Ich möchte euch jemanden vorstellen, der in keinster Weise sich von dem, was anderen von ihnen denken, beeinflussen lässt. Dieser junge Mann war der aufsteigende Komet im politischen Himmel damals. Massen folgten ihm, wo immer er auch hinging. Jeden Tag wuchs seine Anhängerschaft. Dann kam sein großer Tag. Er hielt seine politische Grundsatzrede. Tausende hörten ihm zu. Die Menschen waren außer sich vor Begeisterung und sagten, so was haben wir noch nie gehört. Am liebsten hätten sie ihn sofort zum König gekrönt. Und dann geschah Folgendes. Jesus erhob sich und verließ den Platz auf dem Hügel, von dem aus er zu den Menschen gesprochen hatte. Doch die Leute wollten noch mehr hören und so folgten sie ihm in großen Scharen. Da tauchte zu ihrem Entsetzen ein Leprakranker vor ihnen auf, warf sich vor Jesus auf die Knie und flehte, Herr, wenn du willst, kannst du meinen Körper heilen. Jesus beugte sich nieder und berührte vor aller Augen diesen Aussätzigen und sagte, ich will es, sei rein. Jesus aber wusste, dass er sich selbst durch die Berührung in den Augen der Menschen zumindest für eine Zeit lang zu einem Aussätzigen gemacht hat. Das, was Jesus hier tat, war politischer Selbstmord. Um das wirklich zu verstehen, muss man wissen, was damals bedeutet, ein Aussätziger zu sein, ein Leprakranker zu sein. Wir, glaube ich, kennen das Bild nicht. Wir haben keine Ahnung von dem, was ein Leprakranker ist. Es ist ungefähr vergleichbar mit AIDS-Kranken noch vor 8 Jahren, als AIDS-Krankheit gerade auftauchte, die Angst, die wir hatten, mit AIDS-Kranken in Berührung zu kommen. Und jetzt stellt euch vor, dass so ein Mensch, gezeichnet von AIDS, keuchend, dünn, Gesicht voller Geschwüren, auf dich zukommt und mit dir reden möchte. Wir sehen ein Bild von so Leprakranken, wie sie damals aussahen. So ein Mensch kam zu Jesus. Würdest du ihn berühren wollen? Und da muss man auch noch wissen, Leprakranke waren nicht nur Aussätzige, sie waren Verstoßene. Einen Leprakranken berührte man nicht. Ein Leprakranke lebte in einer Kolonie, ohne dass es jemals ein gesunder Mensch ihm begegnen durfte. Wenn er irgendwo auftauchte, musste er von Weitem rufen, Achtung, ich bin leprakrank. Und die Menschen, die sich einem Leprakranken auch nur bis zu einem Steinwurf näherten, konnten ihren Ruf verlieren. Erst recht berühren, ging gar nicht. Jetzt war spannend, was macht Jesus? Er hat ja verschiedene Möglichkeiten gehabt. Ihr müsst euch mal vorstellen, seine politische Grundsatzrede gerade gehalten, die Scharen hinter ihm her und alle guckten ganz genau, was er jetzt macht. Nach dieser super Rede. Was wird er tun? Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus auch von ferne heilen kann. Dass Jesus einfach nur ein Wort hätte sprechen können, um ihn zu heilen. Jesus brauchte gar nicht mal vor Ort sein und Menschen wurden geheilt, weil Jesus es wollte. Was tut Jesus? Also da kam dieser Mann aus der Entfernung und rief,
wenn du willst, kannst du meinen Körper heilen.
Was tut Jesus? Jesus geht hin, verliert alle Konventionen aus den Augen, kniet sich zu ihm nieder, berührt ihn und sagt, ich will, sei geheilt. Ist allein wegen dieses Bildes liebe ich diesen Jesus. Dass er Menschen, die unberührbar waren, berührt hat. Diese Menschen brauchen Berührung. Dieser Leprakranke hatte jahrelang niemanden, der ihn auch nur ein bisschen berührt hat. Jesus geht hin und berührt ihn. Und heilt ihn. Aber da war noch mehr. Er hat ihn nicht nur geheilt, sondern ihr müsst euch vorstellen, tausende von Menschen sahen das. Und in den Augen dieser tausende von Menschen hat er sich gerade disqualifiziert. Hat er sich gerade angesteckt. Wurde er zu einem Aussätzigen. Kein Politiker würde das machen. Kein Politiker. Aber Jesus war es anscheinend egal. Jesus war es egal, was die Menschen über ihn dachten. Egal, ob die Menschen Hosianna schrien oder kreuzigt ihn. Jesus stand da wie eine Eins. Blieb ganz bei dem, wozu er berufen war. Er blieb sich selbst treu. Blieb dem treu, was der Augenblick gerade erforderte. Blieb der Liebe treu. Ein weiterer Grund für mich, warum ich von diesem Jesus begeistert bin. Denn geht es nicht uns auch so, dass wir uns nach dieser Freiheit sehnen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jeder hat Erwartungen an mich. Jeder hat Erwartungen an dich. Dein Chef hat Erwartungen an dich. Deine Frau hat Erwartungen an dich. Deine Kinder haben Erwartungen an dich. Deine Nachbarn haben Erwartungen an dich. Deine Katze hat Erwartungen an dich. Alle haben Erwartungen an dich. Erwartung, Erwartung, Erwartung. Und wäre das nicht herrlich, einen Ort zu haben oder frei zu werden von diesen falschen Erwartungen, von dem, was mich runterdrückt, von dem, was mich zerreißt? Und genau das lerne ich von Jesus. Es ist nicht schön, einen Ort zu haben, wo man genauso sein kann, wie man ist. Und man wird angenommen, so wie man ist. Ich möchte es euch anhand einer zweiten Jesus-Geschichte deutlich machen. Als Jesus den See überquert hatte, traf er am Ufer auf eine große Menschenmenge. Jairus kam auf Jesus zu, fiel vor ihm nieder auf die Knie und bat ihn mit verzweifelter Stimme: Meine kleine Tochter liegt im Sterben. Komm, leg ihr die Hände auf, so wird sie wieder gesund werden und leben. Und Jesus ging mit ihm und die Menge drängte sich um beide, weil jeder dabei sein wollte. Auf dem Weg zum Haus von Jairus passierte Folgendes. Eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt, hat von Jesus gehört. Viele Ärzte hatten sie schon behandelt und sie dafür teuer bezahlen lassen. Dennoch war ihr Zustand immer schlimmer geworden. Jetzt drängte sie sich von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Dabei hatte sie nur einen Gedanken: Wenn ich schaffe, sein Gewand zu berühren, dann werde ich gesund. Und im Augenblick, als es ihr das gelang, fühlte sie, dass ihr Blutfluss aufhörte. Sie konnte die Veränderung spüren und wusste, dass ihre Plage nun ein für alle Mal vorbei war. Jesus hatte gespürt, dass Kraft von ihm ausgegangen war und er wandte sich suchend um und sagte: Wer hat meinen Gewand berührt? Seine Jünger reagierten verständnislos: Was meinst du denn? Es drängen sich so viele Menschen an dich heran und rempeln dich an und du fragst dich, wer dich berührt hat. Dutzende haben dich berührt. Doch Jesus hörte nicht auf zu fragen und schaute herum, wer es gewesen sein könnte. Die Frau, die wusste, was passiert war und dass sie diejenige war, nach der er suchte, trat vor Angst zitternd vor ihm, kniete nieder und erzählte ihm die ganze Wahrheit. Jesus sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt bist du geheilt und gesund. Du kannst in Frieden gehen. Du bist von deinem Leiden befreit. Stellen wir uns das nochmal bildlich vor. Jesus kommt und wieder waren Massen da. Folgten ihm, bedrängten ihn von allen Seiten. Dann kommt dieser Mann Jairus hin und sagte: Komm, Jesus, hilf, meine Tochter stirbt. Komm schnell, sie liegt im Sterben. Jesus vergaß alles, wofür er hingekommen ist, ging mit Jairus zum Haus von Jairus. Mengen folgten ihm, weil sie genau wissen wussten, was geht eigentlich jetzt ab. Und dabei diese Frau, auch eine Aussätzige, auch eine Verstoßene, als blutflüssige Frau war man verstoßen damals. Sie folgte Jesus und wusste, wenn ich ihn nur berühre, wenn ich nur seinen Saum berühre, werde ich geheilt. Sie tut das, buff, weil sie geheilt. Was macht Jesus? 1000 Menschen berühren ihn, aber er merkt, da ist etwas passiert. Kraft ist von ihm ausgegangen. Und er dreht sich um und sucht nach dieser Frau. Und dabei lag da ein Kind am Sterben. Er drehte sich um und suchte und fragte, wo ist dieser Mensch, der mich berührt hat? Ich schätze mal, Petrus war das, der dann gesagt hatte, Petrus war nämlich so etwas wie der Benjamin Blümchen unter den Jüngern, Törö, hier bin ich. Er sagte, Jesus, pien's nicht so rum. Hunderte berühren dich ständig. Und die Tochter des Jairus stirbt. Vermassel nicht das nächste Wunder. Komm, geh. Aber Jesus bleibt stehen und schaut sich um und guckt, wer es ist. Und dann kommt diese Frau hin, warf sich vor Jesus auf die Knie und zitterte am ganzen Leib. Denn sie wusste, was sie getan hat, dafür hätte sie gesteinigt werden können. Wie gesagt, als blutflüssige Frau war sie eine Ausgestoßene, wie ein Leprakranker. Keiner durfte sie berühren. Und wie kam sie auf die Idee, diesen Rabbi zu berühren? Seine Jünger hätten sie sofort umbringen können. Deswegen hatte sie Angst. Weil sie offenbarte sich. Und dann steht dieser eine geniale Satz. Sie sagte ihm die ganze Wahrheit über sich. Jesus schaute in die Augen und sagte, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Du bist geheilt und gesund. Geh in Frieden. 3 Sachen lerne ich aus dieser Geschichte. Das erste ist, es ist okay, sich Jesus von hinten zu nähern. Es ist okay, eine Maske aufzubehalten und Jesus einfach erstmal abzuchecken. Es ist okay, ihn von hinten mal versuchen zu berühren. Einige von euch kommen deswegen zu Go Special. Seit einigen, vielleicht ist es euer erstes Mal hier, dann herzlich willkommen. Vielleicht seid ihr seit einiger Zeit hier und sehnt euch danach, dass etwas passiert in eurem Leben, dass das, wovon die Bibel spricht, wahr wird in eurem Leben und ihr hofft in diesem Gottesdienst, Gott zu berühren, Gott zu begegnen. Und ich wünsche euch so sehr, dass das gelingt. Aber es ist okay, einfach erstmal abzuchecken. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist, Jesus hätte das doch einfach gut sein lassen können. Die Frau war doch geheilt, war doch alles gut. Da ist die Tochter, die wartet darauf, dass Jesus kommt und sie heilt. Warum ist Jesus nicht einfach weggegangen, weitergegangen? Warum hat er gestoppt? Warum hat er gewartet? Und warum war es ihm so wichtig, diese Frau Auge ins Auge zu sehen? Weil er diese Frau aus der Anonymität herausholen wollte. Es ist interessant, dass in der Geschichte bis dahin die Frau nicht beim Namen genannt wurde. Sie war ein Nobody. Sie war jemand, den man einfach noch nicht mal per Namen kannte. Und indem Jesus sie aufsuchte, sie zwang, sich zu bekennen, gab er ihr eine neue Identität und sprach ihr zu, meine Tochter, du bist geheilt, geh in Frieden. Wie gesagt, einige von euch sind seit einiger Zeit hier in Go Special. Und das ist okay. Ihr checkt ab, haltet eure Maske auf der sicheren Seite. Alles gut. Irgendwann mal hoffe ich, dass es gelingt, dass in einem dieser Gottesdienste ihr berührt werdet. Dass ihr den Saum von Jesus berühren könnt. Was macht ihr denn? Die meisten von uns gehen nach Hause und versuchen, das mit sich selbst auszumachen. Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Jesus der Frau sagt, dass Jesus nach der Frau gesucht hat, dass sie sich offenbaren musste, dass sie ihre ganze Wahrheit sagen musste. Wäre es nicht schön, einen Ort zu haben, wo man seine ganze Wahrheit sagen kann und angenommen wird? Indem sie das tat, gewann sie eine neue Identität. Und indem du dich offenbarst, irgendjemand, und sagst, da hat mich Gott berührt, bekommst du eine neue Identität geschenkt. Du bist Tochter und Sohn Gottes. Und dann ist eben, wie gesagt, dieser wunderschöne Satz, sie sagte Jesus die ganze Wahrheit. Das ist ja unser Thema heute. Die ganze Wahrheit. Wem sage ich das? Wem sage ich die ganze Wahrheit über mich? dem mute ich das zu. Ich bin total tief dankbar, dass es eine Person gibt, und das ist Jesus, der ganz genau weiß, wie ich bin. Der weiß, wie ich bin, wenn ihr nicht seht. Und nicht nur das, ich weiß nicht nur, dass er mich sieht, ich weiß, dass er sagt, Kai, so wie du bist, liebe ich dich. Bist du nicht nur okay, liebe ich dich. Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Denn Jesus möchte mich heil machen. Jesus möchte dich ganz heil machen. Heil und ganz. Deswegen ist er auf die Welt gekommen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Punkt, der mir wichtig war, war, Masken sind gut. Sie machen das Leben leichter. Man muss nicht immer mit seiner mürrisch-teutonischen Seelenhälfte im Gesicht rumlaufen. Wenn aber Sein und Schein zu weit auseinanderdriften, wenn du im Job immer nur okay und easy und gut drauf sein musst, kommt es an den Punkt, wo du unter Stress kommst und wo es zum Burnout kommt. Der dritte Punkt, daher sehen wir uns danach in unserem tiefsten, und da ist ein tiefer Abgrund in jedem von uns, sehen uns danach, dass wir angenommen werden, so wie wir sind. Der vierte Punkt, der mir wichtig war, Jesus war so ein Mensch von einer herrlichen, skandalösen Freiheit, dem es egal war, was andere Menschen über ihn dachten, der einfach seiner Berufung und seiner Liebe treu geblieben ist. Und das ist auch der Grund, warum ich diesem Menschen Jesus folge. Und der letzte Punkt, in Jesus finden wir den Gott, der uns annimmt, so wie wir sind. Brutto und nicht nur netto. Der uns in die Augen schaut, auch durch unsere Masken hindurch in die Augen schaut und sagt, du bist meine Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und ich frage mich dann schon manchmal, was hindert uns daran, diesem Menschen, diesem Gott zu folgen? Was hindert dich daran, Jesus zu folgen?
Ich erkläre nochmal kurz das sogenannte Q&A, Question and Answer. Wir haben hier einige Fragen von euch, vielleicht kommt die ein oder andere noch. Wir stellen die und Kai hat dann pro Frage eine Minute Zeit, sie zu beantworten. Hier vorne gibt es einen Gong und nach einer Minute gongt er unerbittlich und Kai
darf den Satz noch zu Ende
führen. Genau, wenn ihr noch Fragen habt, auch ihr unten, können die gern hier hingelegt werden.
Lieber Kai, erstmal was ganz Lockeres zum Einstieg. Bist du auch gut drauf, wenn deine Familie dich ärgert, fragt dir jemand?
Ja. Also meistens schon.
Also leicht kommst du hier nicht davon. Nein, nicht so weiß. Wie bei der Anmoderation.
Ja,
ne?
Ja, ich weiß. Aber ich glaube, es liegt ein bisschen auch daran, ich bin in Indonesien aufgewachsen. Ich habe 16 Jahre dort gelebt. In Indonesien lächelt man den ganzen Tag. Einfach weil man lächelt, weil es schöner ist, ein lächelndes Gesicht zu sehen oder was weiß ich was. Von daher bin ich anscheinend tief in meiner Genetik geprägt und mir geht es prinzipiell gut. Aber noch vielleicht ein tieferes Geheimnis, was dahinter liegt. Ich habe mich gefragt, warum geht es mir eigentlich so gut? Ist die Frage, mit wem du dich vergleichst. Es gibt immer Menschen, denen es besser geht als dir. Immer. Und wenn du dich mit dem vergleichst, geht es dir meistens schlecht. Aber es gibt so viele Menschen, denen es schlechter geht als dir, denen es schlechter geht als mir. Und einfach nur dieser Gedanke macht mich echt dankbar, weil ich so viel geschenkt bekomme. Okay.
Gut, Entschuldigung, ich musste kurz sortieren.
Jetzt geht's richtig in die Tiefe.
Jetzt geht's richtig los, genau. Also fragt jemand, wie habe ich die Energie oder wie halte ich die Energie aufrecht, positiv zu sein, wenn mein Umfeld so negativ ist und mich runterdrückt? Wie mache ich das?
Das ist unwahrscheinlich schwer, denn unser Umfeld prägt uns sehr viel mehr, als wir das denken. Von daher wäre mein erster Rat, überprüfe, ob du wirklich in diesem Umfeld sein musst. Musst du diese Freunde haben? Musst du in diesem Beruf bleiben, wenn dieses Umfeld dich so stark prägt? Und da würde ich nicht zu schnell sagen, ja, ich muss. Sondern wirklich nochmal überlegen, denn das Umfeld prägt einen einfach ganz, ganz stark. Suche dir, auch wenn du sagst, okay, ich muss da drin bleiben in diesem Umfeld, suche dir einen Menschen, der dich ein bisschen aufbaut und versuch mindestens mit diesem Menschen Kontakt einmal am Tag aufzunehmen. Und dich, dass ihr euch gegenseitig hilft, positive Energie zu gewinnen. Aber das wäre mein Rat.
Mal ein bisschen weitergehend. Hier fragt einer, wen interessiert es, wenn wir die Maske fallen lassen? Ist nicht die Realität so, dass die meisten sagen, setze sie bitte schnell wieder auf, weil deine Probleme interessieren mich nicht?
Ja, so ist das.
Und was machst du dann?
Also, wenn Menschen mir gegenüber Masken fallen lassen, also ich persönlich, es sei denn, dass ich gerade unter Stress bin, und das kommt ja auch mal vor, und versuche, offen zu sein und mich dem auszusetzen. Aber es ist auch eine Frage des Timings. Also wann und bei wem setzt du die Maske ab? Da würde ich mir schon genau Gedanken machen. Musst du andauernd jedem dein wahres Ich zeigen? Würde ich zumindest hinterfragen. Ich würde mir Menschen suchen, denen ich das machen kann. Von daher ist es beiderlei. Also wenn du deine Masken fallen lassen möchtest, such dir jemand, bei dem du das machen kannst. Und wenn Menschen dir gegenüber sich auf einmal öffnen, dann sei sensibel, denn du berührst gerade heiligen Boden. Und dann müssen wir echt aufpassen, wie wir miteinander umgehen.
Also hier ist gleich eine Frage, die sehr gut dazu passt. Wenn meine Ehrlichkeit missbraucht wurde, wie schaffe ich es, weiter ehrlich zu bleiben?
Du darfst nachdenken, hier geht nämlich eine Frage in die gleiche Richtung. Christen, aber ich glaube, allgemein Menschen untereinander stehen oft erst recht unter dem Druck, so zu tun, als sei alles Paletti. Was können wir tun, offener zu sein oder mehr Ehrlichkeit zu wagen? Also nicht nur, wenn es enttäuscht wird, sondern es zu wagen und dann mit der Enttäuschung umzugehen.
Also ich glaube, wir sind Menschen, von daher musst du damit rechnen, dass deine Ehrlichkeit missbraucht wird. Du musst damit rechnen, dass wenn du dich öffnest, dass dieses Gefahrpotenzial da ist, dass das missbraucht wird. Wir sind keine Heilige. Auch Christen sind keine Heilige. Von daher, diese Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass sich das Risiko trotzdem lohnt. Und ich würde an deiner Stelle, wenn du missbraucht worden bist, deine Ehrlichkeit, deine Offenheit mal missbraucht worden ist, würde ich einen Menschen suchen, mit dem ich über diese Sache mal reden kann und sagen, was ist da passiert? War das richtig, dass ich mich da geöffnet habe? Wie gesagt, du musst dich nicht immer und jedem gegenüber öffnen. Manchmal ist es klüger, einfach auch die Maske drauf zu behalten. Aber wenn du dich geöffnet hast, mit dieser Person dann drüber sprechen, was soll ich tun, wie kann ich heil werden? Und mit dieser Person beten. Lass für dich beten. Geh zu jemandem, einem Seelsorger, einem Segnungsteam, lass für dich beten und sage, ich kann nicht mehr, ich kann keinem Menschen mehr vertrauen. Mit meiner Energie kriege ich das nicht hin. Aber Jesus möchte dir Energie geben, dass es geht und möchte dich heil machen. Von daher, lass für dich beten.
Zwei Fragen hier. Was machst du, wenn du selbst einmal schlechte Laune hast und das zuzuspitzen, hat einer gefragt. Was machst du, wenn du vor Trauer nicht mehr weiter weißt und es dir sauschlecht geht?
Also, wie gesagt, ich bin ein sehr oberflächlicher Mensch. Nein, jetzt, das ist ja die negative Seite von einem fröhlicher Mensch zu sein, ist, dass du spürst Verletzungen nicht wirklich so tief wie andere, die davon umgeworfen werden. Von daher kann ich gar nicht sagen, dass es einmal in meinem Leben, oder ich kann mich nicht erinnern an einen Zeitpunkt, wo ich so tief getroffen bin, dass ich über Tage hinweg nicht fröhlich sein kann. Von daher kann ich dir da, glaube ich, nicht wirklich weiterhelfen.
Hier fragt jemand, hast du einen Tipp?
Ich? Ja. Weil ich so immer traurig gucke? Oder wie?
Nein, ich frage, oder soll ich einen Tipp geben?
Ich bin doch nur
also ich, meine Erfahrung ist, ich bin ähnlich wie Kai strukturiert, aber nicht oberflächlich, sondern total tief, aber gut gelaunt. Ich glaube, wenn ich mich immer nur um mich selbst drehe, dann wird es schwierig. Also ich kann mich selbst am eigenen Schopf nur sehr schwer aus dem eigenen Sumpf ziehen. Und ich merke das, wenn ich schlecht gelaunt bin und dann wirklich nur noch um mich drehe und dann am besten die Rollläden noch runtermache und keinen höre und dann höre ich noch The Cure. Schwierig. Ich glaube, man muss dann auch raus. Also unter Leute nicht die einen bestärken und sagen, ja, du siehst mies aus und du bist schlecht drauf und du hast auch jeden Grund, sondern ich glaube, was du sagst, dieses Umfeld verändern. Man braucht dann auch Leute, die vielleicht einen motivieren oder die vielleicht auch einfach Scheiß machen mal mit einem, wo man gar nicht so sehr ins Nachdenken kommt. Das ist mein bescheidener Hinweis.
Super. Jetzt sage ich doch noch mal was dazu. Also ich glaube, das hat beides seinen Platz, ja, Trauer und Freude. Und wenn jemand traurig ist, Trauer muss ihren Platz haben und sie wird sich auch immer ihren Weg bahnen. Also da kann man auch nicht viel gegen machen. Wichtig ist aber, dass beides seinen Platz findet. Auch wenn man sehr traurig ist, dass man trotzdem Momente des Glücks zulassen kann. Und das schließt sich nicht aus. Das eine schließt das andere nicht aus. Und wenn es Zeiten der Trauer gibt, wird die Trauer mehr Platz einnehmen und dann kann man hoffen und beten, dass man gute Freunde hat, die einem auch helfen, dass diese andere Seite wieder Platz gewinnt. Aber ich denke, beides hat seinen Platz.
Deshalb habe ich dich gefragt, weil du so eine
große Weisheit hast. So schnell war ich nicht, war so überrascht, ja. Ich habe noch eine Frage oder jemand hat hier eine Frage. Also du sagst, Jesus macht Menschen ganz heil. Was bedeutet es, als Mensch ganz heil zu sein? Was heißt das denn? Das sagt sich ja so locker.
Ja. Also ich glaube, dass Jesus, dass Gott sich was dabei gedacht hatte, als er dich geschaffen hat. So wie du bist. Mit deinen Stärken, deinen Schwächen, deinen Gaben, alles das. Und ich glaube, ganz bei uns sind wir, wenn es uns gelingt, diesem Bild, was Gott von uns an hat, nahe zu kommen und das zu leben. Und das ist das, was Jesus tun möchte. Er möchte, dass mein Selbstbild und das Bild, was er von mir hat, dass sich das überlappt. Und dass ich immer mehr werde wie das, was er in mir sieht. Und wenn ihr wüsstet, was Gott in euch sieht, würdet ihr euch danach sehnen, dass das passiert. Denn Gott sieht nur das Schöne in dir. Das, was er geschaffen hat. Er möchte, dass das Wirklichkeit wird. Und das ist das, was bedeutet, heil zu werden. Ich glaube nicht, dass wir das ganz in unserem Leben schaffen werden. Aber wir können immer mehr dem uns annähern und immer mehr so werden und immer mehr ganz werden, ganz bei uns sein. Darum geht es. Shalom. Ja.
Hast du noch eine wichtige Frage oder wenn nicht, lassen wir es bei diesem schönen Schlussgedanken. Ja. Okay. Wenn ihr noch Fragen habt, dann habt ihr nachher nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, Kai wird draußen im Foyer stehen, auch Julia und ich. Kommt zu uns, traut euch die Fragen.